Es schauen sich zwar nur in Anführungsstrichen 5000 Leute unsere YouTube-Videos zum Podcast an, aber die sind so treu, dass sie auch wirklich dann pünktlich immer schreiben, wo bleibt denn das Video?
Ja, ist so. Und das habe ich mich auch schon gefragt, wo bleibt denn das Video? Aber ich kann es euch sagen. Das Video von Folge 94 wird zusammen mit der Folge 93 mit 94 zusammen morgen rauskommen. Ne? Ist ja immer so, dass wir den Podcast in Audio erstmal eine Stunde früher und meistens das Video am Abend dann rausbringen. Und so wird es dann morgen auch geschehen, dass ihr nacheinander die Videos dann auch gucken könnt.
Kann man also 3 Stunden quasi am Stück nur Podcast, ne, gucken.
Also einmal schön vorgucken, dann nochmal gucken, wie wir uns dabei verhalten haben. Hallo.
Richtig.
Und dann nochmal gucken, was wir davor gemacht haben. Quasi.
Genau.
Ja. Herrlich, auf jeden Fall.
Ja.
Ansonsten ereilten uns ja einige schlimme Nachrichten. Weiß nicht so, also du hast es ja auch bekommen, wahrscheinlich so ein paar Privatnachrichten, nur Leute haben uns das geschickt. Per Twitter hat die Polizei Hamburg auch plötzlich viele alarmierende Nachrichten rausgegeben, denn am Donnerstagabend hat ein Täter wahllos in einen Saal von den Zeugen Jehovas in Hamburg reingeschossen. Dabei tötete er 2 Frauen, 4 Männer, ein ungeborenes Kind und wahrscheinlich auch sich selbst. Und einige haben natürlich gefragt, können wir mal darauf eingehen? Erstmal ein großes Beileid an alle diejenigen, die das miterleben mussten, die mit dabei waren, die natürlich auch einen Verlust erlitten haben. Sowas möchte man einfach nie erleben, weder im Rettungsdienst noch außerhalb dessen. Das ist überhaupt nie gewollt. Und tatsächlich an dem Tag heute, am Samstag, am 11. März, wo wir aufgenommen haben, jährt sich auch das in 2004 ereignete Terroranschlagsgemetzel in Madrid. 191 Tote, 1800 Verletzte. Also dem sollte man natürlich nie den Frieden stören lassen, aber so ein Terroranschlag ist wirklich immer was Tolles. Ich erinnere mich auch noch an die Sache in Wien, den Terroranschlag. Dort hat man sich ja mittlerweile auch sehr stark ausgerüstet. Und auch in Hamburg hat man gestern auf der Pressekonferenz der Polizei gesagt, dass man Wien mit zum Vorbild genommen hat, um sich auf solche Lagen schon einzustellen. Und dementsprechend konnte man auch sehr schnell intervenieren. Aber was macht der Rettungsdienst eigentlich, wenn so ein Terrormanf ausgelöst wird?
Darüber können wir dann heute mal sprechen.
Genau. Und über die S3-Leitlinie, über
und
die wir
natürlich
schon
natürlich über die S3-Leitlinie, wobei das ist ja relativ interessant. Das geht ja mehr oder weniger mit dem einher, zumindest zu dieser ganzen Tourniquet-Geschichte.
Genau.
Aber das erfahren wir dann gleich.
Auf jeden Fall. Wir hören uns. Bis gleich.
Retterview.
Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster.
Mit 5 Sprechwunsch und Sammy Splint.
Da-dam, da-dam, da-dam.
Genau, da sind wir.
Da sind wir wieder und ich wieder zurück aus Koblenz. Ich war nämlich auf dem Deutschen Interdisziplinären Notfallmedizin-Kongress,
ja,
kurz dem DINK. Hab da auch wieder viele, viele Leute getroffen. Und das ist so ein Fachkongress, sowohl für ärztliches als auch nicht ärztliches Personal. Und ist super organisiert und auf einem sehr hohen Level. Also ich kann jedem nur empfehlen, für nächstes Jahr sich mal zu überlegen, das gibt es im Hybridformat, das entweder live zu besuchen, das ist natürlich fürs Networking echt gut, oder halt dem so beizuwohnen. Also was ich relativ cool fand, war das Bayerische Amtsgericht mit Professor Dr. Dr. Carsten Fehn.
Aha.
Dem Inhaber des Lehrstuhls für Anästhesie am Uniklinikum Aachen, Roussin und Brockmann, der Leiter der Uni Aachen, die haben dann quasi so einen Fall dargestellt, wo der eine Arzt fraglich als Telenotarzt einem Patienten mit einem Harnwegsinfekt zu Hause gelassen hat. Mhm. Dieser Patient hat dann eine Urosepsis entwickelt, ist ein echter Fall gewesen, und ist dann wohl nachher verstorben. Und deshalb ging es quasi darum, er war angeklagt wegen fahrlässiger Körperverletzung. Und das wurde dann quasi juristisch auseinandergenommen und da wurden dann auch nochmal diese Themen besprochen, wann beherrscht man eine Maßnahme. Also so etwas Interessantes, was ich damit rausgenommen habe, was halt die Juristen empfehlen, dass man so ein Tagebuch führt, das nehme ich mir auch immer vor, wo du dann quasi reinschreibst, ich habe heute einen Zugang gelegt in dem und dem Einsatz, ich habe heute das und das gemacht, jede Maßnahme dokumentierst. Also wenn irgendwann mal was kommen sollte, kannst du halt sagen, hier, ich habe schon 100 Zugänge gelegt, also ich habe diese Maßnahme beherrscht. Und das war relativ eindrucksvoll. Am Ende wurde er freigesprochen. Das wurde dann nämlich relativ kompliziert. Da war auch ein Gutachter dann, der da gespielt wurde, dabei. Das war auch immer auf einer sehr humorvollen Ebene. Und er wurde dann letztlich freigesprochen, weil gesagt wurde, ja, Urosepsis ist zwar ein lebensbedrohlicher Notfall, aber zum Zeitpunkt der Harnwegsinfekt rechtfertigt keine Einweisung ins Krankenhaus. Wenn wir jeden Harnwegsinfekt ins Krankenhaus fahren, dann sind die Krankenhäuser überlastet. Genau, und zum Zeitpunkt, ja, als der Telenotarzt vor Ort war, gab es keine, außer erhöhte Temperatur, gab es kein Zeichen, dass in Sepsiskriterien, da gibt es ja diese Sofa, Q-Sofa,
genau, und da ist Temperatur
in Sepsiskriterien
nicht mit drin,
fällt. Und deshalb war es berechtigt, den Patienten zu Hause zu belassen, weil der Patient auch nicht mit wollte. So, dann wurde er, war auch noch betreut, der Patient und. Aber super interessant.
Ja, genau. Nochmal als Wiederholung, Sofa-Kriterien, ne? Atemfrequenz über 22, Tachykardien und eine Hypotonie unter 100, ne? Also systolisch.
Sofa-Kriterien sind Chips, Bier, Fußball. Ja, finde ich auch gut. Samstagabend zumindest.
Ja, ich finde es immer gut, wenn man das mal wiederholt, gerade für mich so in meinen Vollexamensstoff.
Ja, da haben die ja übrigens auch mehrere. Ich habe auch extra nochmal den Kollegen gefragt und der sagte auch, also was du davor hast, das empfiehlt er nicht.
Nein, ich weiß. Und auch selbst unsere ärztliche Leitung empfiehlt das nicht ohne Vorbereitungskurs, aber was soll ich machen? Ich habe keine andere Wahl. Nichtsdestotrotz habe ich ein wenig mehr Urlaub in den nächsten Monaten. Die werde ich sehr intensiv nutzen. Leider auch dafür, dass ich natürlich viel lernen muss. Natürlich wird es den Podcast weiterhin, werde ich dafür weiterhin natürlich da sein, aber es wird halt auch nicht hart gelernt. Ne? Ich werde also euch sehr auf den Sack gehen mit allen möglichen Sachen, die ich jetzt gelernt habe wieder.
Und wir können direkt anteasern, wir sind bald in 2 Monaten so roundabout beim digitalisiertesten Rettungsdienst in Deutschland.
Oh ja.
Zumindest laut der Umfrage, die wir gemacht haben. Welcher, das werdet ihr dann sehen bzw. hören, wenn ihr nochmal unseren Podcast dazu hört. Aber wir haben schon mit dem ärztlichen Leiter telefoniert vorgestern. Super cooler Typ,
ja.
Super innovativ. Und was hatten die alles auf dem RTW? Fentanyl, Morphin, Dippy.
Also
und,
alles.
Und die Notsans geben ausschließlich Fentanyl und das besser als die Ärzte, die dann nachher jetzt auch rauskam mittlerweile. So also das ist richtig guter Rettungsdienst.
Ich wollte fast das Ganze noch aufzeichnen in unserer Konferenz und das mal an gewisse Personen hier Entscheidungsträger spielen und sagen, hier, na, die da, zu denen wir dann fahren werden, die haben da schon ein bisschen mehr Vertrauen in ihre Notfallsanitäter und so weiter. Ja. Aber gut, das kann man da ja nochmal ansprechen. Ich werde es denen auf jeden Fall hinschicken als Link, dann können sie sich das mal angucken.
Und das ist kein kleiner Rettungsdienst, ne? Die haben auch ihre 40 RTWs oder so. Ja, ja. Also insofern.
Die machen da schon einiges. Also auch, ich sage jetzt mal, unübersichtlicher, ne? Wie einige das gerne so sagen, wenn da mal ein paar RTWs mehr im Kreis sind. Genau. Ich weiß gar nicht, haben wir das letztes Mal schon gesagt, Rettmobil wird auf jeden Fall Thema nochmal bei uns im Rettview sein, zumindest, dass wir da sind.
Wir sind da, genau.
Wir sind
alle Tage da, wo wird man dann sicherlich sehen, aber wir sind da.
Wir sind da.
Natürlich.
Genau. Bevor wir loslegen hier mit M-Start und mit unseren S3-Leitlinien und dergleichen, ne, haben wir ja immer so ein paar Nachrichten bekommen. Ich wollte erstmal wieder mit so einem lustigen Einsatz anfangen, der mich total aufgeregt hat. Es ist eigentlich so, es ist ein typischer Einsatz, den wir schon immer wieder besprochen haben. Leute, du klingelst, die stehen vor der Tür, gepackte Sachen, los geht's. Ne? Wir wussten nicht, weil es hieß bei uns Sturz, es hieß, der Patient ist gestürzt, hat eine Verletzung, muss versorgt werden, fährst da mit Blaulicht hin, dann steht der Patient angepackt mit Sachen und alles, man sieht ihm nichts an und wir haben ihn dann erstmal in die Wohnung gebeten und gefragt, was los ist. Ja, also ich habe jetzt schon seit 3 Wochen Schmerzen hier im Knie. Das kam mal durch einen Rausfall aus dem Bett, da habe ich mir das Knie so aufgestoßen und jetzt möchte ich jetzt bitte abklären. Dann haben sie mit ihrem Hausarzt gesprochen, ja, der kann da ja auch nichts machen. Was soll ich da machen? Ich bin immobil und stampfte mit seinem kaputten Bein auf den Fußboden. So
richtig bockig. Kaputt.
Ich bin immobil. Da habe ich gesagt, nein, Sie sind nicht immobil. Doch, was erwarten Sie sich und so weiter? Was sind Sie eigentlich? Sie sind doch kein Arzt. Ja, das stimmt, da haben Sie vollkommen recht, aber ich kann das schon bestreiten. Ach, kommen Sie einfach mit, ich hab keine Lust mehr. Der war also komplett resistent, beratungsresistent. Er wollte unbedingt in die Klinik, er wollte jetzt Röntgen lassen. Seine Mutter hat dann auch nochmal am Telefon angerufen, was mir denn einfallen würde, so mit ihrem Sohn zu reden und ihn abzulehnen und dergleichen. Er wollte uns auch gar nicht irgendwie das Knie zeigen. Er wollte einfach nur in die Klinik und dafür braucht er einen Rettungswagen.
Ja, was soll ich sagen? Ich würde ja jetzt gerne mit auf diesen Zug aufspringen, aber ich kann nur sagen, mich rief jetzt auch wieder ein Kollege jetzt an, mit dem ich ja gemeinsam gewechselt bin. Der sagte, Luis, also gibt es hier eigentlich nochmal Nicht-Notfalleinsätze?
Wie?
Also ja, also jeder Schicht fährst du hier alles. Reanimation, Patellalux,
krass.
Starke Schmerzzustände, ja. Was so ein Einsatzgebietwechsel ausmachen kann.
Nee, da kann man auch nicht meckern. Ne? Also wenn sowas ist, dann meckere ich auch nicht. Wenn das 10 von solchen Einsätzen am Tage wären, da würde ich sagen, boah, ich bin fertig, aber es hat sich hier gelohnt. Na, gut,
wir sowas wünschen uns mittlerweile einfach mal wieder einen Patienten, der an der Straße steht und einsteigend ins Krankenhaus gebracht werden kann.
Okay.
Aber das wünscht man sich dann wahrscheinlich auch nur einmal, weil es artet ja immer in komplette Arbeit aus. Ja. Also dann wirklich, das ist jetzt ein Meckern auf hohem Niveau, ist auch kein Meckern, aber es ist halt dann richtiges Arbeiten, ne, mit Rucksack und wieder auffüllen und. Naja.
Ja, ein anderer Fall, auch am selben Tag, hat uns dann einfach gezeigt, dass man vieles nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte, vor allem der Kollege nicht. Patient 95, kardial dekompensiert, also das Herz macht nicht mehr so mit, ne, weil die Klappen auch alle schon ein bisschen kaputt sind und so weiter. Trinkt seit 2 Monaten wenig, hat auch seit 2 Monaten schon Schwindel zunehmend und dergleichen. Als wir uns dann alle entschieden haben, wir fahren jetzt in die Klinik, kommt das Typische, ich muss nochmal auf Toilette und das zusammenpacken. So, beim Aufstehen war ihm schon schwindelig, auf Toilette sich wieder hingesetzt und dann beim schnellen Aufstehen auf Toilette passierte es natürlich, synkopierte er viel in Ohnmacht in diese kleinen DDR-Plattenbau-Toilette. Ja, und ihn da rauszuziehen, das war natürlich schön. Den Tragestuhl konnten wir dann erstmal vergessen. Das heißt, alles wieder runter, Trage raus, Tragetuch raus, Feuerwehr zur Tragehilfe, weil der Patient natürlich auch monitormäßig wieder angeschlossen werden musste komplett. Und ja, so hat sich ein Einsatz dann auch über 2 Stunden mehr hingezogen, weil der Patient sich auch nicht so ganz einig war, ob er noch mitkommt oder ob er jetzt einfach sagt, ich bin alt. Ja, aber das kann passieren. Das war aber dann, wurde dann zu einem interessanten, spannenden, schnell mal Kreislaufnotfall. Er ist auch nicht wieder hochgekommen mit dem Blutdruck. Ne? Also Autotransfusion, das heißt, also Schocklage nennt man es ja in der ersten Hilfe, schnell mal gemacht. Das hat ihm ein bisschen geholfen. Da wurde er auch wieder ansprechbarer, aber ansonsten ja, leider sehr renitenter Patient, weil er nimmt auch keine Hilfe mehr an. Schade. Aber naja.
Ja, das sind immer so schwierig irgendwie. Also ja. Wir sind ja da, um irgendwie einen Benefit zu erzeugen oder zu helfen. Und wenn man es dann nicht möchte, dann ist es natürlich immer schwierig, wie man dann jetzt genau zusammenkommt.
Es ist eher schwierig, den Angehörigen das zu beschreiben, weil die haben uns ja gerufen und denen zu sagen, ihr Vater ist alt, das Herz ist gebrochen, gucken Sie sich hier die Diagnosen an. Ja, er war vielleicht noch vor Dezember fit, das mag durchaus sein, aber jetzt ist halt so der Punkt gekommen, wo wir sagen müssen, entweder er nimmt eine andere Wohnform an oder man belässt es einfach dabei und muss ihm dabei zuschauen, bei ihm sein, aber mehr geht nicht. Und das, wenn das die Angehörigen nicht akzeptieren wollen, ich kann es verstehen, aber dann ist es auch schwierig, denen beizubringen, er möchte es nicht. Wir können auch nichts gegen machen, wir können nicht fesseln, rausschleifen, es geht nicht. Ne? Aber ja, sie hat es dann nachher verstanden. Und hat das ja auch mitbekommen, dass der Vater da einfach nicht mehr möchte. Kann man auch verstehen.
Ne? Ja.
Genau. Ansonsten gab es ein paar Nachrichten. Der Lars Böhm hatte auch sowas Ähnliches erzählt mit der Appendizitis, lange in der Notaufnahme geblieben. Plötzlich lag er schreiend auf dem Boden. Also er sagte, wie im letzten Podcast, eine 8. Ja. Dann hat man ihn dann irgendwann auch mal ernst genommen. Erstmal hat man ihm gesagt, er solle nicht so simulieren. Nachher war es dann wirklich ein rupturierter Appendix. Und eine ganz tolle E-Mail, die, da dürfen wir wohl den Namen nicht nennen. Genau, die hat geschrieben, hallo Luis, hallo Chris, ich muss mal hier kurz ranzoomen, sonst kann ich es nicht lesen. Ich bin Autistin, komme leider gar nicht gut mit unvorhergehenden Situationen zurecht. Von daher ist es so ziemlich jede Situation, mit der ich in Berührung komme, vor allen Dingen im Rettungsdienst ein Albtraum, besonders weil ich eben sehr überfordert bin, meist kein Wort rausbekomme. Gerade deshalb habe ich beschlossen, euren Podcast anzuhören, um eine bessere Vorstellung von solchen Situationen zu haben und vielleicht nicht völlig in Panik zu geraten. Am Wochenende ist es dann jetzt passiert, ich war Zeugin, wie eine ältere Dame in der Innenstadt zusammengebrochen ist. Sie hat geatmet, aber auf die Versuche, sie aufzuwecken, hat sie nicht reagiert. Meine beste Freundin hat sie in die stabile Seitenlage gebracht und ich habe den Notruf gewählt und deren Fragen beantwortet, so wie ich eben konnte. Ob die Frau Diabetikerin ist, das konnte ich jetzt nicht herausfinden. Naja, schwierig. Aus eurem Podcast habe ich mich auch daran erinnert, mich an die Straße zu stellen und zu winken, als der Rettungswagen kam. Ich glaube, ich habe ein bisschen übertrieben, so wie aus Louis' Video mit den Einsätzen in Grundschulen und so weiter. Ich dachte mir aber, übertreiben ist zwar albern, aber zu wenig kostet vielleicht wertvolle Sekunden. Eure Kollegen waren zum Glück gerade mal 4 Minuten bei uns. Und als ich ihnen den Weg dann zusammengebrochenen Frau zeigte, stellte sich heraus, dass diese in der Zwischenzeit schon wieder die Augen offen hatte und angeschaut hatte und geredet hat und so weiter. Diese Situation hat mich ziemlich durcheinander gebracht und mir Angst gemacht, aber ich bin nicht komplett eingefroren und ich konnte am Telefon reden. Okay, für die meisten Leute ist das vielleicht normal, aber für mich eben eine gute Leistung dank eures Podcasts. Habt ihr mir dafür Mut gegeben. Ohne euch hätte ich das nicht geschafft und so ging bestimmt auch alles ein bisschen schneller. Vielen Dank und macht weiter so. Das ist doch mal schön.
Ja, danke, freut uns. Diese ausführliche, ausführliche E-Mail. Ja. Ja, wir freuen uns.
Auf jeden Fall. Nee, das finde ich schon spannend.
Gestern auch, als ich unterwegs war, kamen tatsächlich auch 2 Leute zu mir und meinten, ja, wegen dir hat der und der eine Pflegeausbildung angefangen. Mhm. Und das finde ich dann immer so krass, so, dass ich jetzt dafür. Also ich habe ja nicht mal was mit Pflege zu tun jetzt, ne?
Nee, aber es gehen einige in die Richtung. Nur durch.
Das finde ich echt interessant, dass das so einen Impact haben kann.
Hast du mal
auch interessant fand ich, dass mich letztens ich sage jetzt nicht welcher Verband, aber mich rief tatsächlich oder mich kontaktierte aufgrund meines Vortrages zum Thema Social Media auf dem Zukunftsforum Rettungsdienst, wo ich ja auch ganz klar nochmal herausgearbeitet habe, was die typischen Fehler sind im Umgang. Und ich habe da relativ lustig, im Studium mussten wir die 4 Phasen der Teamfindung lernen. So, wenn Teams sich treffen, dann gibt es so eine Forming-Phase und du siehst dann quasi so einen Graphen, ich schicke dir die Grafik gleich mal, dann kannst du die einfügen. Dann siehst du quasi, wie die Leistung steigt und dann kommt die Storming-Phase. So, das heißt, es knatscht das erste Mal, die Leute treffen aufeinander und dann sinkt die Leistung. Und aus dieser Storming-Phase raus kommt dann in diesem Teamfindungsmodell dann die Norming-Phase, man normt sich, man hat sich akklimatisiert und dann die Performing-Phase, dann geht die Leistung durch die Decke. Und das hat mich umgemünzt auf den Umgang mit Digital Creatorn im Rettungsdienst, weil das auch immer exakt das gleiche Modell ist. Die beobachten irgendwie die Arbeitgeber, wir haben da einen, der wächst und der scheint da was zu machen. Dann werden sie darauf angesprochen mal von extern, dann merken sie, okay, das hat eine Relevanz. Jetzt müssen wir gucken, dass wir da den Deckel drauf machen und dass wir da die Kontrolle drüber kriegen und. Genau dann geht es nämlich in diese Storming-Phase. Das heißt, es gibt richtig Reibereien und bis jetzt ist mir noch kein Fall bekannt, Christian könnte der Erste sein, wo aus dieser Storming-Phase kein Arbeitgeberwechsel resultiert, weil ich nur Beispiele kenne, also mittlerweile 7 Beispiele, die alle gesagt haben an dem Punkt, so, wir sind weg. Und dann gehen sie woanders hin, stellen sich als der vor, der sie sind, und dann geht es direkt in eine Norming und dann auch die Performing-Phase, weil der neue Arbeitgeber sagt, voll cool, was du machst, komm zu uns, und die Alten stehen dann doof da. Und deshalb dieses Nadelöhr dieser Storming-Phase, das habe ich ganz bewusst gesagt, weil da viele Führungskräfte saßen, versuchen sie sich, falls ihnen das begegnen sollte irgendwann, daran zu erinnern, an diesen Vortrag und zu merken, okay, wir sind gerade in der Storming-Phase, wir müssen jetzt gucken, dass wir hier zusammenfinden, sonst ist der weg. Und so ein Verband rief mich dann jedenfalls an, ein Leistungserbringerverband, und auch kein kleiner, und wollte dann tatsächlich mal meine Meinung zu 2 Dingen hören, weil da meinte ich ganz lustig, weil ich meinte, das sind ja genau die gleichen Diskussionen wie bei anderen Organisationen, die ihr da führt. Also auch irgendeiner, der das CIA-mäßig irgendwo irgendwas rausgegraben hat und dann irgendwas zu irgendwem gefunden hat, wo ich dann sagte, Leute, also das hat keine Relevanz, das muss euch jetzt nicht in irgendeiner Form, fällt euch jetzt auf die Füße. Naja, relativ lustig fand ich das dann aber. Ja. Und genau, das dazu.
Es ist ja, das muss man, was den Unterschied macht, dass ich den Arbeitgeber noch nicht gewechselt habe oder nicht wechsle, ist ja halt einfach, dass man hier versucht hat, jetzt eine Lösung zu finden. Ich auch sehr lange ausgehalten habe, man muss ja auch sagen, sehr deprimiert war in irgendeiner Zeit. Also es geht ja jetzt so langsam wieder aufwärts, so langsam, aber noch nicht volle Kanne. Ne? Einerseits auch, weil wir das, was wir letztens besprochen haben mit dem NFS, wo ich so denke, na, was soll denn das? Andererseits auch gewisse andere Sachen mir nicht mehr ermöglicht werden einfach. Und dafür eben die Begründung Social Media ist, das ärgert einen schon. Und da ist halt nochmal die Frage, wird sich es dadurch noch bessern? Wird es einen Arbeitgeberwechsel geben? Das steht alles noch in den Sternen. Ne? Aber toi, 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 erstmal mit dem Posten bin ich zufrieden, freue ich mich, dass ich das wieder machen kann, dass da auch eine Hand drüber ist, die sagt, der darf das. Und was ich jetzt auch erfahren habe, ich darf auch Livestream. Okay, cool. Ja, auch mal schön, wenn man so mal
abends... Dann kannst du demnächst einen auf... Keine Show, Freddy.
Keine Show, Freddy, genau. Ja.
Kennst du den?
König Thomas, irgendwie so hieß er, ne? Genau. Ja, okay, oh, jedes Mal, wenn man irgendwo sitzt, dann ist der drauf. Apropos Livestream, hast du das mitbekommen? Es gibt da so einen Kevin auf TikTok, ist Pfleger. Und letztens da war ich auch in so einem Livestream drin, da war eine Pflegerin in der Altenpflege und die hat einfach bunt heraus, Patientendaten, also man hat sie in der Kamera gesehen. Das ist jetzt öfter noch passiert.
Ich habe das auch am Rande nur mitbekommen, ja.
Und ich war selbst, nachts gucke ich sie gerne mal in die Livestreams rein und schaue mal, da sind öfter mal Pflegekräfte einfach online nachts und live. Und es immer die gleichen Fehler. Hinten sieht man Patientendaten an dem Whiteboard. Es gab sogar einen, der hat in der Psychiatrie auf dem Gang einfach live den Gang gepostet und jeder Patient, der da lang vorbeikam, konntest du wunderbar erkennen. Dementsprechend sind sie da alle jetzt in heller Aufruhr. Und dieser Kevin, der kümmert sich darum, tatsächlich die Arbeitgeber rauszufinden, wenn die nicht einsichtig sind, das sind sie meistens nicht, dann den Arbeitgeber zu schreiben oder dem Ausbildungsträger und zu sagen, hey, wir haben da was entdeckt, würde euch das Material mal zuspielen, das geht nicht, da müsst ihr mit denen reden, wenn die das machen, das wenigstens in Ordnung machen, und meistens gab es sogar arbeitsrechtliche Konsequenzen oder sogar ein Verbot, weil man da auch rausgefunden hat, dass das mehrere KollegInnen da wohl in der Pflegeeinrichtung machen, und das geht halt nicht. No.
Ja, so macht man sich beliebt.
So macht man sich beliebt tatsächlich, aber er nimmt sich das zur Aufgabe zu sagen, hey, also wenn ihr mit mir persönlich redet und das nicht einsehen wollt, mich sogar beleidigt, dann müssen wir halt andere Konsequenzen ziehen und ich finde das gar nicht so unspannend.
No. Ja,
also wenn man da sich an solche Regeln nicht hält, wie Datenschutz, Paragraph 203 ja. und so weiter, geht das halt
ansonsten
einfach
nicht. Steht ja eine Tournee in den Sternen, beziehungsweise in den Sternen, an, da müssen wir jetzt nochmal den Termine bestätigen. Hat mich ja überrascht, diese E-Mail. Wie konkret das ist, wusste ich ja gar nicht.
Ja, es ist schon fast so konkret wie, ja, finde ich auf jeden Fall sehr gut.
Ich bin mal gespannt, wie man das dann so macht, so jeden Tag woanders sein. Ich bin echt gespannt, aber so eine kurze 4-5 Standortreise, das könnte durchaus passieren. Und ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, wir waren jetzt letztens in der Rest Quality Standort Düsseldorf, die ja dieses krasse Simulationszentrum da haben mit allem Pipapo.
Ja.
Und das war echt cool, weil das war gar nicht, also die Notsans bei uns, die haben die Azubis, die haben alle 2 Wochen so Aktivtage und die Sunnis übrigens auch, damit die eben ihre theoretischen Inhalte festigen bei den Notsans Azubis und dann die Sunnis haben das, damit die drin sind einfach so, weil es gibt auch Sunnis, die fahren jetzt zum Beispiel nicht viel auf dem RTW, sondern hauptsächlich Notfall-KTW und die schult man dann eben extrem, das finde ich extrem gut und dann waren wir da wirklich auf so einem Tag einfach, ganzen Tag nur Fallbeispiele geübt in verschiedensten Situationen, dann auch wirklich auch intensiv nachbesprochen mit einer Dozentin von der Schule und mit Mittagessen und ich fand das relativ lustig, dass ein Azubi so sagte, also wie sich das so gewandelt hat. Früher, als ich bei den Maltesern war, ja, da warst du froh, wenn du nicht angeschrien wurdest, mittlerweile gibt's eine warme Mahlzeit und fand ich sehr lustig, aber super cool einfach, also das, so stellt man sich ja dann quasi wirklich dann das Endding vor, ne?
Ja.
Also die Piloten, sag ich immer wieder, die gehen ja auch in den Simulator.
Ja, 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 auch unsere zum Beispiel fahren immer nach Frankreich ins Hubschrauber-Simulationszentrum. Das ist immer spannend, aber ich gehe mal mit. Einfach mal hinten drin sitzen, mal gucken, was die machen. Aber das ist auf jeden Fall cool. Also die üben da ja wirklich alle möglichen Worst Cases und dergleichen, müssen da ja immer sehr oft bestehen. Unsere Hems müssen ja auch, die mussten jetzt alle gerade durch das Traumamanagement zusammen mit deren Notärzten. Das war wohl sehr spannend, dass teilweise dann die Hems mehr gelernt haben als die Ärzte, die sich damit ja eigentlich nur mehr meinen, mehr auszukennen und dann doch da so dastehen. Was ist denn die Antwort auf Frage 30? Ja? Also und unser Kollege erzählt da immer ganz viel draus. Wie schön es ist, so Traumamanagement gehört wohl auch mit dazu. Also all das ist mit drinne. Genau.
Ja, wobei ich auch gemerkt habe, ich kann den Frust verstehen, der Notsans, weil das, ich nehme da ja auch extrem viel mit, weil das ja wirklich auf einem sehr fachlichen Level nachbesprochen wird. Mit wo wirkt das denn und warum hättest du das jetzt nicht geben können und so und so. Du beschäftigst dich ja immer nur mit kritischen Patienten in dieser Ausbildung und zwar in einer Masse, dass ich das echt verstehen kann, dass man dann wirklich so in real life da so steht und sich denkt, okay, wo ist das, wofür ich jetzt hier 3 Jahre gelernt habe? Das kann ich dann schon wirklich nachvollziehen. Also die Ausbildung ist ja echt intensiv.
Genau. Also da muss man auf jeden Fall immer mit dabei sein. Ich würde es halt, ich bin auch gespannt, ob ich das irgendwann machen darf. Mit meinem Notfallsanitäter geht das dann ja. Genau. Wir haben, bevor wir in die Pause gehen, in die ganz kurze Pause und dann mit den S3-Linien ja nochmal darüber geredet, die Terrormann, beziehungsweise M-Start nochmal durchzugehen und zu fragen, was da los ist. Wichtig ist natürlich für den Rettungsdienst, wenn so ein Geschehen auftritt. Ja, und es ist nicht immer klar, dass eine Lage oder ein Anschlag immer
also gleich... Also du bist jetzt, der Christian ist gerade in Hamburg, nur zur Info.
Ach so, ja.
Für die jetzt gerade dem vielleicht nicht folgen konnten.
Ich hoffe, dass sie können das, wenn sie den Podcast von Anfang an...
Ja, war jetzt eine starke Überleitung, aber der Christian möchte jetzt im Prinzip darüber sprechen, was passiert, wenn man jetzt damit konfrontiert wird, dass da 7 Patienten plötzlich hochkritisch, also alles penetrierende Schussverletzungen, ja, penetrierende... Verletzungen haben, mit Schussverletzungen liegen, wahrscheinlich bewusstlos. Und das ist ja erstmal ein Massenanfall von Verletzten. Also je nachdem, wie groß der Rettungsdienstbereich ist natürlich. Jetzt in Köln könnte man fast sagen, okay, dann fahren da halt 7 RTW, 7 NEFs hin. In Aachen, wo man vielleicht 7 RTWs alles ist, da ist dann halt ein Manf. Und da gibt es entsprechende Konzepte, wie man... vorgeht, wenn man als erstes Rettungsmittel an eine Stelle kommt, an eine Wiese und da liegen jetzt auf einmal 7 Leute oder 8 oder 10, 50, 100, kannst du ja alles nehmen. Und dafür gibt es eben Algorithmen, genau, in Köln gibt es diesen M-Start, das bedeutet Modified Simple Triage and Rapid Treatment. Und das Ziel ist immer, den kritischen Patienten zu finden
finde
und
die
den
Roten.
Direkt, genau, finde die Roten, die werden da in verschiedene Farben triagiert, die Patienten. Mhm. Und wichtig ist immer, den roten Patienten, den hochkritischen zu finden.
Ja.
Damit dieser dann gekennzeichnet wird und wenn die nachrückenden Rettungsmittel kommen, auch umgehend behandelt werden kann. Denn es ist nicht so, dass im Rahmen eines MANF in der ersten Sichtung in irgendeiner Form behandelt wird. Also selbst wenn ihr da reanimationspflichtig liegt, werdet ihr liegen gelassen, weil man ja erstmal dann die nächsten Patienten auch mal sichten muss, damit die auch eine Chance haben. Und das, diesen M-Stadt-Algorithmus, den geht der Christian jetzt mit euch durch.
Dinge damit durch. Nee, es ist auf jeden Fall spannend, weil die Leute wollen das nicht immer so ganz glauben. Als wir damals in der Covid-Zeit ja darüber geredet haben, über die Triage, war das ja auch immer ein heißbegehrtes Thema, wie die sortieren aus, aber wir können es nur so machen. Ja, das heißt, das erst eintreffende Mittel holt sich die MANF-Tasche, sofern eine vorhanden ist, auf dem Rettungsmittel raus. Dort ist meistens auch der M-Start oder eben der Algorithmus mit drin und dann geht das wirklich nach ganz einfachen Kriterien oder Fragen. Erstmal ist natürlich immer die Frage, gibt es eine ABC-Lage? Also gibt es irgendwie Gefahr im ABC-Bereich, ne, in der Kontamination, also riecht es zum Beispiel nach Knoblauch, Senf, Fisch, was auch immer, oder Bittermandel oder sowas, ne, dann sollte man auf jeden Fall das kommunizieren und der Einsatzlage fernbleiben, nach Gasgeruch oder ähnlichem, gibt es ein Feuer, das sind so die Sachen. Aber wenn ihr jetzt auf die ersten Patienten trefft, ne, dann sagt man immer, ist der Patient gehfähig? Okay, grün, Kategorie, wird gar nicht anders gefackelt, sobald die Patienten laufen können, können die in Kategorie grün, das ist die leichteste Kategorie, reingehen. Wenn dem nicht so ist, ist es die nächste Frage, ist die Verletzung tödlich? Ja, also ist,
wobei, ganz kurz, ja. das ist irgendwie dann die verkürzte Form, weil ja. Ich habe tatsächlich, also ich habe es auch so gelernt, aber es gibt wohl noch, nachdem man den Grün gesagt hat, also können Sie mal nach da hinten gehen, ja, dann soll man noch mal ganz kurz, ist GCS, Blutdruck, Atemfrequenz und Sauerstoff.
Das ist die Nachsichtung.
Ach, das ist die Nachsichtung.
Ja, das ist die Nachsichtung,
okay.
Dieses Trauma-Intox. Da geht man ja nochmal, geht erst den Blutdruck schnell durch und so weiter, aber du hast ja in der Erstsichtung wird erstmal wirklich schnell aussortiert, ne, als erst eintreffendes Mittel und danach kann man dann gucken und sich um die gelben beziehungsweise über die roten dann eben reingehen. Aber ja, genau, da hast du recht, das ist die Nachsichtung, da wird man natürlich ein bisschen detaillierter und es passiert auch, dass, wenn ihr beispielsweise weiter transportiert werdet oder weiter gesichtet werdet, auch nochmal eine Kategorie höher wandert oder tiefer. Also von einem Grün zu einem Gelben werden könntet oder Roten. Hm?
Genau. Wenn man so einen kritischen Befund dann letztlich hat, also GCS gemindert oder sowas, dann wird man von Grün auf Gelb zum Beispiel dann hochtriagiert. Aber man kommt dann, glaube ich, kaum mehr in diese rote Kategorie rein, wenn sogar gar nicht.
Genau, schwierig.
Also sobald man gehen kann, hat man nichts.
Hat man meistens nichts, genau. Und natürlich kann man nachher noch in einbluten oder ähnliches. Da kann man dann nochmal, das passiert oft aber in der Klinik oder auf dem Behandlungsplatz, je nachdem, wie lange es dauert. Ne? So, tödliche Verletzungen. Ja, wird tatsächlich Todesfeststellung bzw. keine Behandlung oder abwartende Behandlung gemacht, ist dann die Kategorie schwarz oder blau. Ne? Also je nachdem gibt es, manche machen es blau oder schwarz. Dann die spritzende Blutung wird sofort gestoppt mit einem Tourniquet, mit einer mit einem Kompressionsverband, eigentlich in anderer Reihenfolge. Ne? Das sind so die einzigen Sachen, die man vielleicht noch schnell behandeln kann, um dann weiterzugehen. Ja, damit der Patient dann nicht ausblutet und vielleicht nachher zu schwarz wird. Ist eine Atmung vorhanden? Nein, da kann man vielleicht auch nochmal einen Güdeltubus reinmachen oder sowas. Ansonsten wird da noch entschieden, also wenn keine Atmung vorhanden ist, landest du in Rot rein. Da muss eine Sofortbehandlung her. Genauso, wenn die Atemfrequenz zwischen 10 und 30 pro Minute ist. Ja, auch da, wenn das nicht eben so ist oder niedriger ist, wird man in Kategorie Rot. Gibt es überhaupt ein radiales Puls, also an der Pulsschlagader, an der Hand, dem Handgelenk, genau. Wenn das nicht vorhanden ist, ist es rot. Kann man einfach einen Befehl befolgen? Also ist der Patient von GCS her bei 15, 14 in diese Richtung? Wenn dem nicht so ist, auch Kategorie rot. Gibt es ein Inhalationstrauma? Hörten Sie sich Strido? Also ungefähr so. Ne? Dann, wenn das eben ist, auch Kategorie rot. Wenn dem nicht ist, dann ist man eben Kategorie gelb. Also wenn man jetzt alle Fragen mit Ja beantworten konnte, außer das G-fähig, dann ist man gelb. Gab es irgendwo ein Nein, dann ist es eben die Kategorie rot. Und da werden dann Notfallmaßnahmen eher gleich. Rot ist wirklich die priorisierte Kategorie. Sofortbehandlung, sonst verstirbt der Patient. Ne? Und je nachdem, wie viele Rettungsmittelkräfte eintreffen, können die dann eben alles Weitere machen. Eine Nachsichtung, eine Sofortbehandlung und dergleichen. Aber das erste eintreffende Mittel muss erstmal diese Sichtung machen, egal ob man helfen möchte oder nicht. Wenn man möchte helfen.
Genau. Und das Einzige, wie gesagt, was man an Maßnahmen da machen kann, ist diese Israeli-Bandage oder ein Tourniquet in der nächsten Eskalationsstufe zu legen. Wobei da ja, und das, da ergibt sich ja schon die gute Überleitung, die S3-Leitlinie zur Vorsicht und Zurückhaltung rät.
Ja.
Was noch interessant ist jetzt im Fall Hamburg, das habe ich, ist mir dann erst im Nachgang gekommen, das war natürlich alles Zeugen Jehovas. Das bedeutet, insbesondere dann Schussverletzungen, ist natürlich schwierig mit Bluttransfusionen. Ja. Also das wäre jetzt dann wirklich so ein klassischer Fall gewesen, wie man den schon lange dann irgendwie durchgespielt hat. Also jetzt wäre man dann wahrscheinlich echt in die Probleme gekommen. Und ich glaube auch, wenn du weißt, dass das Zeugen Jehovas sind, wäre das mit dem mutmaßlichen Willen auch nicht mehr so gewesen, dass du einfach hättest sagen können, nee, der will das bestimmt trotzdem.
Ja.
Es ist schwierig.
Also für alle, die es nicht wissen, Bluttransfusionen sind bei den Zeugen Jehovas nicht erlaubt. Ne? Die dürfen das vom Glauben her nicht und dem muss man dann natürlich befolgen und genau durch diese Betreuungsgesetze, Gesetzlichkeiten können wir auch nicht einfach mal so Blut geben. Also auch wenn man sagt, hey, das ist doch Blödsinn, ne? Das rettet doch Leben, aber wir müssen das respektieren, akzeptieren. Den Fall hatte ich ja schon mal berichtet, glaube ich, darüber. Ne?
Ja.
Genau, weil wir die auch.
Ansonsten, das wäre jetzt quasi dann so die Herangehensweise gewesen.
Genau.
Für das erste Rettungsmittel, dann sind die alle schon mal so triagiert und dann kommt quasi nochmal die Nachsichtung und dann auch die ärztliche Sichtung, weil diesen M-Start, den kann ja auch nicht ärztliches Personal durchführen. Das ist dann quasi dann die Vorsichtung und richtig, dann wird im Prinzip schnell die Patientenablage aufgebaut und dann guckt man, dass die Leute ins Krankenhaus kommen, in die jeweiligen. Und es gibt auch noch den Fall, dass man keine langfristigen Ressourcen verfügbar hat. Da wird dann tatsächlich auch nochmal unter den Roten entschieden, ob eine Überlebenschance in der aktuellen Situation besteht. Und wenn nicht, dann wird nur noch eine betreuende Behandlung eingeleitet. Das ist dann die blaue Kategorie. Also wenn man die hat, dann wird keiner mehr irgendwo hinfahren.
Ja.
Würde ich dann schnell gucken, dass ich diesen Zettel loswerde von meinem Nachbarn. Gib mir mal deinen
Nimm. Damit kommst du.
Spaß beiseite.
Nee, aber das ist eine Situation und ich weiß nicht, ob du schon mal einen Mann erlebt hast?
Nee.
Nee. Wo ich schon reingekommen bin und alle freuen, also alle sagen, die das noch nie erlebt haben, ja, würde ich gern mal erleben, würde ich gern mal mitmachen und so weiter. Und letzten Endes muss ich sagen, es ist wirklich, also ersteintreffendes Mittel ist wirklich nicht schön. Ne? Weil du hast Leute da, die sagen, helfen Sie mir, die schreien dich an, die heulen dich an, die wollen, dass dem und dem geholfen wird und du stehst nur da und bist kurz am Sichten, nachfragen, musst mehrmals Fragen stellen auch und die hören dir nicht richtig zu und versuchst dann so anhand des Habitus und so weiter zu, okay, grün, gelb, rot, ne? Gibst dann kurz eine Meldung an die Leitstelle ran, dass hier eine größere Lage ist, dann wird da auch noch gefragt, meinen Sie jetzt, ist es ein Mann? Ich so, wenn ich von 12 Patienten rede oder ne, sowas, dann wird das ein Mann sein, ne? Und dann wartet einfach auf die Kolleginnen und Kollegen und dass sie endlich kommen und dir mithelfen können, mit überwachen können, mit rausretten können, das sind alles so Sachen und da, das ist wie beim Erste-Hilfe-Fall, die Zeit vergeht wirklich ultra, ultra langsam. No. Also in sowas hofft man auf jeden Fall, dass man nicht ersteintreffender ist. Und vor allem bei Terrormanf noch die Gefahr, dass du in diese sogenannte rote Zone ja gar nicht erst rein sollst.
Und Second Hit und was es da nicht alles gibt.
Genau. Ja. Also da auf jeden Fall sehr spannend. Wir haben es in Wien ja erlebt, die haben extra eine Tasche drauf jetzt auch nochmal für...
Wir haben jetzt auch eine Manf-Tasche.
Ja,
wir da auch. Da ist Bettel drauf, Israeli-Bandage, Tourniquet, ja auch dieses Krabbenpulver.
Das Krabbenpulver.
Was ja auch empfohlen wird in den S3-Leitlinien. Mhm. Sogar schon bei Kopfschwartenverletzungen, sehr interessant.
Ja, da gehen wir gleich drauf ein, das wird sehr spannend. Vor allen Dingen auch
genau, bei der kritischen Genau, auch die S3-Leitlinien fordern, dass man regelmäßig solche Szenarien übt und das auch gemeinsam mit den Notaufnahmen. Und da sind wir quasi dann jetzt schon in der Pause und dann endlich bei den S3-Leitlinien.
Bis gleich.
Ja, was hat es eigentlich auf sich mit diesen verschiedenen S-Leitlinien? Ganz kurz vielleicht nur erklärt. Es geht um die, bei diesen, es gibt S1-Leitlinien, S2K-Leitlinien, S2E-Leitlinien und S3-Leitlinien. Und jede Leitlinie hat eine andere wissenschaftliche medizinische Qualität. Also die S3-Leitlinie, Stufe 3-Leitlinie ist so das Maximum der Gefühle. Ja, das bedeutet, das hat die höchste Qualitätsstufe, diese Leitlinie. Und da wurde wirklich evidenzbasiert, wurde das zusammengetragen und in einem ausführlichen Review-Prozess nochmal bewertet. Das bedeutet, wenn es zu etwas eine S3-Leitlinie gibt, dann ist das sehr, sehr gut. S1-Leitlinien wiederum ist Stufe 1-Leitlinie. Das sind lediglich Handlungsempfehlungen von Expertengruppen. Uns hatte, glaube ich, mal im Zusammenhang mit Schulsanitäter und dem Legen von einer Larynxmaske jemand geschrieben, dass es da eine S1-Leitlinie gäbe, die fordern würde, dass man mindestens so und so viele Lamas im Jahr legen sollte, damit man das macht. Das ist dann halt eine Expertengruppe, die das so festgelegt hat, aber das ist nicht evidenzbasiert, weil man sagen kann, man sieht, wenn die Leute so und so viel gelegt haben, dann sind sie besser und so, das ist eine S1-Leitlinie entsprechend auch nur und S2K-Leitlinien, das kennt man zum Beispiel aus dem Bereich Urologie auch.
Buscopan und entsprechend und so weiter.
Genau, da gibt es wirklich eine strukturierte Konsensfindung und das Ganze wird dann auch wirklich von Leuten erarbeitet, die repräsentativ sind für dieses Fachgebiet. Und in den S2E-Leitlinien wiederum gibt es das eben nicht. Genau. Da fehlt eben diese strukturierte Konsensfindung. Da wird das Wissen einfach systematisch gesammelt. So, S2E-Leitlinien sind mir tatsächlich noch nie untergekommen.
Nee, mir auch noch
Müsste
nicht.
Müsste ich jetzt großartig. Mal gucken.
Uns ist auch eher die S3-Leitlinie tatsächlich der Standard, wo man wirklich immer reinguckt. Aber solche Leitlinien, die sollen dazu beitragen, dass Patientinnen und Patienten eben angemessen behandelt und versorgt werden sollen, eben nach gewissen Schemata. Diese Leitlinien richten sich auch nach einem gewissen, also die werden auch geprüft international. Es gibt auch nochmal ein internationales Schema, wonach Leitlinien erstellt werden und geben eben Empfehlungen raus, wie eine Erkrankung festgestellt und behandelt werden soll. Sie richtet sich zwar auch an Ärztinnen und Ärzte, aber eben auch ans Pflegepersonal und an den Rettungsdienst eben auch und fassen dieses aktuelle medizinische Wissen sehr gut zusammen. Und so eine S3-Leitlinie, die kommt nicht jedes Jahr raus. Das ist wirklich ein großer Prozess, wenn man sich diese 426 Seiten mal durchliest, zumindest zu Polytrauma und Schockraum und KOKG. Das darf 426 Seiten, dann gibt es ja noch andere S3-Leitlinien. Linien für Covid-Erkrankungen, für Urologie, für Gyn und so weiter. Das
S3?
Dauert.
Ja. Also ich meine tatsächlich, also jetzt diese Uro ist tatsächlich S2K, meine ich.
Ja, ja, und genau, aber es gibt so für Covid-Erkrankungen zum Beispiel, gibt es auch eine S3-Leitlinie. Ja,
ja, ja. Und es gibt, ich habe es mal nachgeschaut, für die Akuttherapie des ischämischen Schlaganfalls gibt es eine S2E-Leitlinie. Das war vorher eine S1-Leitlinie. Der nächste Schritt wird dann die S2K-Stufe sein. Und ja, man muss natürlich auch sagen, das müssen halt auch Themen sein, wo es ausreichend Literatur gibt. Ja. Ansonsten kann man da eben, wie gesagt, siehe Larynxmaske, nur eine Empfehlung rausgeben vom Expertengremium, dann ist es halt nur S1-Niveau, weil man kann das S3-Niveau nicht erreichen, weil man diese Datenlage und diese Evidenz überhaupt nicht abbilden kann.
Genau. Ja. Und nur die S3-Leitlinie erfüllt halt diese internationale Leitlinie für Leitlinien. Ich glaube, DINIP oder so heißen die. Ja, es gibt so eine internationale Richtlinie, wie man das macht. Also die Kommission muss repräsentativ besetzt sein. Das Wissen muss eben systematisch nach gewissen Kriterien gesammelt werden. Es gibt ein geregeltes Verfahren, um die Einschätzung zu prüfen und so weiter. Und der Aufwand ist halt sehr groß, deswegen dauert es eben diese Jahre. Ne? Und ja. Genau. Übrigens nur mal so, damit wir es vollständig haben, die Kommission, die das macht, ist die Arbeitsgemeinschaft für wissenschaftlich-medizinische Fachgesellschaften oder auch die AWMF genannt. Also die
Richtig.
Machen das und bringen das alle draus. So, und jetzt haben wir genügend Theoretisches über diese Leitlinie gesagt. Kommen wir mal so zum Eingemachten. Wie läuft es in der Leitlinie? Was steht da so drin? Wir können nicht alles ganz ausführlich besprechen, sonst kommen wir auf 4 Stunden oder 5 Stunden Gequatsche. Mhm. Wir haben mal das Wichtigste rausgesammelt, was da so drin steht. Und du hast ja so ein bisschen vorgelegt. Ich guck mal kurz hier hoch, weißt du so? Genau, nämlich klinische, hau einfach mal raus, komm. Ich will es gar nicht vorwegnehmen.
Ja, also im Prinzip gibt es in der Leitlinie so eine prähospitale Phase, eine Schockraumphase und die OP-Phase. Uns interessiert eigentlich nur die prähospitale Phase und die Schockraumphase, weil in der Schockraumphase geht es dann nochmal um die Indikation für einen Schockraum. Hier hat sich einiges geändert und in der prähospitalen Phase geht man dann eben so das typisch durch das ABCDE durch und macht das in seine Empfehlungen fest. Und ich habe jetzt mal nur die Dinge rausgesucht, die so jetzt unerwartet sind vielleicht, weil man sie anders kennt, weil da steht auch viel drin, wo man sagt, ja, okay, machen wir doch eh so. Zum Beispiel bei einem Druckverband, wenn du drauf drückst, nicht aufreißen, um zu gucken, ob es dicht ist. So.
Ja.
So, das wurde aber auch nochmal festgestellt. Und interessant fand ich, also den uns wurde ja immer gesagt, jetzt auch den Notfallsanitätern, es gab ja eine Zeit, da hieß es bloß nicht das Becken anfassen. Das Becken bei Beckenverletzungen. Das war ja wirklich jetzt wieder untersagt, die klinische Untersuchung des Beckens. Und das ist jetzt tatsächlich geändert. Also man sagt wieder, man darf es untersuchen. Wichtig ist, dass man hier auf Spontanschmerzen, auf Druckschmerzen achtet. Man soll es vorsichtig palpieren und man soll eben auch auf sichtbare äußere Verletzungen schauen. Das ist im Prinzip die klinische Untersuchung. Man kann dann noch eine laterale, also eine seitliche Stabilitätstestung durchführen, bis man eine Instabilität spürt. Dann soll man abbrechen. Das steht so auf Seite 50. Weil also ich habe letztens, nämlich war ich wieder irgendwo, da hieß es ja, ihr dürft das Becken streicheln, maximal, ihr dürft das nicht machen. Ja, nein, also wie gesagt, man darf schon lateral, also seitlich, wirklich gucken, bis man was Instabiles spürt und dann abbrechen. Und wichtig ist aber, dass die Unfallkinematik gepaart mit zwei klinischen Zeichen ausreichend ist für eine Beckenschlinge. Hm. Und genau. Allerdings ist es so, dass nur 1-2%, das fand ich ganz interessant, der Beckenfrakturen überhaupt so eine lebensgefährliche Hämorrhagie aufweisen. Das bedeutet, ich meine, das ist natürlich 1-2% der Beckenfrakturen. Wenn man jetzt natürlich guckt, eins von den Beckenfrakturen im Setting Verkehrsunfall oder schweres Trauma, dann sieht das vielleicht wieder ein bisschen anders aus. Aber ja,
das ist so ein Prinzip. Ich muss das gleich wie ins reinschreiben, was Hämorrhagie ist. Aber Hämorrhagie ist einfach eine Blutung, ne? Also eine Blutung aufgrund einer Verletzung.
Genau, da gibt es ja diese Open-Book-Fraktur beim Becken. Das ist relativ gefährlich, weil wenn das Becken aufgeht, dann besteht eben die Gefahr, dass es da, was ist, besteht die Gefahr, dann kommt es zu massiven Einblutungen. Ja. Und deshalb versucht man das Becken wieder so zusammenzuklappen, um dann entsprechend die Blutung dann wieder zum Stehen zu bringen.
Genau, und dafür gibt es dann auch eine Maßnahme, eben die Beckenschlinge. Und die muss auch geübt sein, ne, wie richtig. Man das anlegt. Also
beschäftigt kann man nämlich auch so anlegen, dass es noch schlimmer wird.
Richtig. Ne? Deswegen beschäftigt euch mal mit der Beckenschlinge, wenn ihr die noch nicht so oft geübt habt. Ihr müsst ja auch sowas beherrschen. Ne? Wie lege ich sie an? Wo lege ich sie vor allen Dingen an? Ne? Die kann man nicht einfach so irgendwo mal im Bereich des Beckens, sondern da gibt es eine gewisse Stelle, die kann man abpalpatieren und dementsprechend wisst ihr dann, wo ihr sie anlegen sollt. Und vor allen Dingen, wie wird so eine Beckenschlinge angelegt? Da gibt es nämlich auch mehrere verschiedene Modelle, die man eben hier nehmen kann. Ne? Das eine ist mit diesen Schnüren, das andere ist eben mit dem Gurt, den man fest dranzieht, bis es klackt und dergleichen. Ja.
Ja. Genau, und bei dieser Beckenringfraktur kommt es eben zu, also das muss man sich, das Becken schützt ja im Prinzip auch den gesamten, so den Bauchraum auch mit und wichtige Gefäße. Und da kann es wirklich zu allem kommen: Darmperforation, Harnröhre kaputt und Arteria femoralis, also wirklich hier die große Arterie, die dann Richtung Oberschenkel geht, dass die aufgerissen wird und die Vene. Deshalb versucht man das dann wieder spack zusammenzubringen und somit das Überleben zu sichern, zumindest das Ausbluten zu verhindern, ob das dann letztlich gelingt. Ich meine, da war es auch ein paar Studien zu, das ist auch eher dürftig, wenn man so eine Beckenringfraktur hat. Also da hat man wirklich ein großes Problem. Genau, das dazu. Man darf aber, wie gesagt, das Becken untersuchen hinsichtlich Spontanschmerzen, Druckschmerzen. Man darf es anfassen und man soll eben auf äußere Verletzungen achten. Und man darf sogar von lateral, von der Seite also, so lange spüren, bis man Instabilität spürt. Das ist jetzt eigentlich so die größte Neuerung im Thema Beckenringfraktur.
Ja. Genau.
Und was relativ interessant ist, es geht natürlich immer noch darum, die Blutung zu stoppen, stop the bleeding. Allerdings ist es nicht so, dass immer direkt dazu geraten wird, den Tourniquet zu verwenden. Tourniquet haben wir das schon mal erklärt.
Ja, bei den Schulsanitätern, die ja gerne mal einen Tourniquet anlegen wollen, aber genau, ein Tourniquet ist einfach eine Schlinge, die nicht wie eine Blutdruckmanschette nur eine oder einen gewissen Bereich des Armes oder der Extremität, wo auch immer sie angelegt wird, eben abdrückt, sondern einfach komplett abschnürt. Das, was man ja bei einer starken Blutung eigentlich nicht machen soll in der ersten Hilfe, machen wir als letztes Mittel dann im Rettungsdienst. Ne? Aber davor kommen ja noch andere Maßnahmen, die, du hast es ja, also ich glaube, wir haben es beide sogar aufgeschrieben hier. Ne? Ja, genau, unten steht es bei mir auch nochmal. Genau, da machen sollen. Ne? Aber das gleicht auch fast dem in der ersten Hilfe, dem, was wir da eigentlich schon immer machen.
3 Eskalationsstufen gibt es genau, da. Richtig. Für die aktive Extremitätenblutung. Und zwar soll man erst eine manuelle Kompression durchführen. Und die zweite Eskalation ist ein Druckverband, gegebenenfalls sogar schon mit Tranexam, also blutgerinnungshemmenden Mittel, dieses Krampenpulver. Und die letzte Eskalation soll dann der Tourniquet sein, denn es wird eben auch nochmal darauf hingewiesen, dass es eben dazu massiven Nervenschädigungen kommen kann. Und der soll nur direkt angelegt werden, wenn es verhältnismäßig ist. Also eine Güterabwägung, wenn keine andere Maßnahme schneller verfügbar und lebensrettend sein kann. So, also wirklich so der klassische Arm ab, spritzende Blutung. Genau. Dann drehst du natürlich so lange, bis die Blutung zum Erliegen kommt. Das kann man dann so ein bisschen wie mit so einem Wasserhahn vergleichen, bis es nicht mehr tropft. Bisschen paradoxes Beispiel. Genau. Aber eben weil der Tourniquet nicht umstritten ist, aber weil er so massive Auswirkungen haben kann, ist es wichtig, dass man eben auch über einen Verfahrenswechsel laufend nachdenkt. Also Ziel ist immer die Konversion des Tourniquets, also den wieder abzumachen. Mhm. Und das wird hier auch nochmal ganz klar festgehalten.
Genau, aber nach einer gewissen Zeit soll man ihn nicht mehr abmachen, wenn er gewisse Stunden dran ist, da hier natürlich ein Embolus dann wandern kann, eine Lungenembolie herausfordert oder ein Schlaganfall. Also das muss wirklich dann abgewogen werden, auch mit den Notaufnahmen und dergleichen.
Wir sprechen ja hier auch in der Präklinik davon.
Genau, ne? Wir reden in der Präklinik.
Also das bedeutet, genau. Angenommen, wir kommen jetzt nämlich zu so einem Szenario, irgendein RTW sagt, oh, der blutet schnell Tourniquet dran. Hm. Dann ist es zulässig, dass das nacheintreffende Rettungsmittel sagt, dafür brauchen wir das jetzt nicht, den wieder aufmacht und entsprechend da manuell komprimiert oder einen Druckverband drauf macht. Ja. Und wie gesagt, bei der manuellen Kompression stand eben auch, wenn man das drauf macht, dann ist die nicht mehr ausreichend, wenn das Blut durchsuppt. Also wenn Blut, also es wird immer gesagt, Druck bringt jede Blutung zum Stillen, das ist so das Credo. Und wenn man drauf drückt und das Blut kommt durch, dann ist diese manuelle Kompression nicht mehr ausreichend. Dann kann man entsprechend weitermachen.
Genau.
Und man soll dann aber eben nicht so aufreißen und gucken, ob es zu ist. Das ist logisch.
Wichtig,
dann
reißt man die Blutung. Manuelle Kompression heißt nicht nur Druck auf die Wunde, auch das Hochhalten einer Extremität, zumindest beim Arm funktioniert. Auch das manuelle Kompression, also hier zum Beispiel der Arterien zwischen Bizeps und Trizeps, auch das kann man abdrücken, aber wird anstrengend nach einer gewissen Zeit. Und wenn ihr das Femorales, also unten an den Oberschenkeln machen müsst, dann noch mehr, dann müsst ihr fast mit der Faust reingehen. Also nur, wenn es möglich ist. Man kann auch erwägen, ist hier noch eine Blutdruckmanschette beispielsweise machbar. Auch die nicht komplett auf sonst wie 300 mm Hg aufpusten, aber man sagt ja immer so zwischen den diastolischen systolischen Druck, wenn das aufhört eben zu pumpen, palpatiert, dann da noch zweimal pumpen beziehungsweise 20 mm Hg hoch. Das geht dann eigentlich auch immer ganz gut. No?
Genau.
Ja, ansonsten.
Ansonsten Kopfschwartenverletzungen fand ich relativ interessant. Das wurde auch nochmal gesagt, dass so Kopfplatzwunden, dass die extrem bluten, weil das extrem gut durchblutet ist, die Kopfhaut. Und das kennen wir auch. Und hier sind tatsächlich Chitosan-Wundauflagen effektiver als der Netzkopfverband. Also wie gesagt, so Wundauflagen mit so einem gerinnungshemmenden Pulver drauf ist effektiver, als da Netzkopfverband drüber zu machen. Bin ich mal gespannt, wann wir dann wirklich solche Sachen auf dem RTW haben. Also wirklich so extra für Kopfplatzwunden sowas, finde ich nämlich echt interessant. Und das soll wohl auch dem Patienten einen guten Benefit bringen.
Auf jeden Fall, ja. Worum sich ja immer viele streiten ist, wann rufe ich den Schockraum, ne? Wann alarmiere ich den? Für alle, die das noch nicht kennen, was ist ein Schockraum, die jetzt nicht im Rettungsdienst sind? Der Schockraum ist ein Raum, in dem, da gibt es verschiedene Arten von Schockräumen, ist aber jetzt egal. Ein Schockraum ist einfach, wo du maximal versorgt wirst mittels vieler, vieler Fachlichkeiten. Das heißt, viele Ärztinnen und Ärzte kommen da aus verschiedenen Fachrichtungen. Ob es jetzt, wenn es ein pädiatrischer Schockraum ist, kommen ja Pädiater dazu, Neurochirurgen sind mit dabei, Chirurgen an sich allgemein, Chirurgen, Internisten, Anästhesisten, die Pflege, die mit dazukommt, Röntgenassistenten oder Radiologen, die sind alle in einem Raum und das könnt ihr wie im Fernsehen tatsächlich vorstellen, nur dass es hier eben nur bei gewissen Patienten passiert, wirst du reingebracht, liegst auf der Trage, dann heißt es kurze Übergabe durch Notarzt oder Notfallsanitäter, ja, da wird kurz nochmal alles gesagt, was ist passiert, wie war der Mechanismus und dergleichen, was sind jetzt so die Werte, A, B, C, D, E Schema, X nicht vergessen und wird ein Tourniquet angelegt, wann wurde das angelegt, dann kommt nochmal Sampler-Schema, ne, Allergie, dergleichen. Und dann wird umgelagert und dann kümmert man sich hier schnellstmöglich um deine Versorgung, um eine Erstversorgung, Röntgen, CT, also bildgebende Verfahren. Und dafür gibt es gewisse Kriterien, wann man diesen Schockraum eben auslöst. Ja, hier hat man sich auch mal ausgesprochen, bei welchen Sachen man das tatsächlich machen sollte. Es sind Empfehlungen alles. Wichtig ist auf jeden Fall hier immer, dass man den Mechanismus mit beobachtet, also wenn ich komme auf einen Autounfall zu, sehe, das Auto ist komplett demoliert, ist natürlich schon mal kritisch, ja, wenn man da jetzt sagt, naja, aber den Patienten, der redet mit mir noch normal, da muss ich jetzt keinen Schockraum auslösen, dennoch gibt es hier eben gewisse Punkte, wo man sagt, da auf jeden Fall bitte den Schockraum mit auslösen. Ja, und das ist in der S3-Leitlinie. Wir packen euch übrigens den Link mal mit rein, ne, dass ihr das auch mitlesen könnt. Ich habe jetzt mal hier die Seite 147 mit drauf. Da ist es schön groß und fett und schnell aufgeführt. Ne, wenn der Blutdruck, der systolische Druck unter 90 mm Hg ist, natürlich adaptiert bei Kindern nach einem Trauma. Wenn es vorliegende penetrierende Verletzungen am Rumpf und Hals gibt, ja, soll man den Schockraum eben hier mit auslösen. Bei Schussverletzungen am Rumpf und Hals, wenn die Glasgow-Coma-Scale unter 9 nach dem Trauma ist, ne, man weiß ja auch immer so unter 8 oder GCS-8 Tubus lacht, ja, GCS-7 Tubus schieben. Also da sollte man auf jeden Fall über eine Intubation nachdenken, beziehungsweise die erwägen, auch bei Atemstörung oder wenn eine Intubationspflicht da ist, bitte den Schockraum mit auslösen. Frakturen mit mehr als 2 proximalen Knochen. Proximal heißt immer zum Körperrumpf hin, also immer nach oben hin. Wenn da 2 Knochen gebrochen sind, die eben möglichst am Körperstamm sind, soll auch hier ein Polytrauma eben Schockraum ausgelöst werden. Wenn der Thorax instabil ist, also Brustkorb, ja, ihr merkt, da geht irgendwas nicht. Beckenfrakturen, haben wir ja gerade bei Louis schon gehört, die sollte man definitiv nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und sobald der geringste Verdacht einer Instabilität herrscht, Beckenschlinge ran, Vakuummatratze ran, ab in die Klinik, bitte mit Schockraum. Ja, also da muss man nichts an. Wenn es eben nichts war, dann habt ihr halt ein Becken stabilisiert, was nicht zu stabilisieren sein muss. Es tut aber auch jetzt nicht Schlimmes. Ja. Amputationsverletzung proximal der Hände und Füße, also alles über Hände und Füße. Das heißt, bei Fingern müsst ihr jetzt nicht unbedingt einen Schockraum auslösen, es sei denn, es gibt noch andere Kriterien, die erfüllt sind. Ja, mag man manchmal nicht glauben. Ja, natürlich ist auch schlimm, ja, aber es muss jetzt nicht unbedingt gleich ein Schockraum daraus werden. Bei Querschnittsverletzung, ja, Wirbelsäulenverletzung gerade da, offene Schädelverletzungen und Verbrennungen, die über 20% und dem Grad 2b, also alles da drüber sind. Ne? Also Blasenbildung geplatzt. 2b ist ja immer so, ich glaube, weiße Blasen mittlerweile. Da spürt man schon den Schmerz gar nicht mehr. Und natürlich Verkohlungen und dergleichen. Genau, penetrierende Verletzung haben wir gerade schon. Ich gucke noch mal kurz ins ABCDE-Schema, nämlich da geht man auch rein, wenn zum Beispiel die Sättigung unter 90 ist, die Atemfrequenz unter 10 dauerhaft, ja, und auch nicht hochgeht oder eben über 25. Wenn es ein C-Problem gibt, haben wir schon gesagt, die Herzfrequenz auch über 110 ist und nicht runtergeht, GCS unter 12 wird hier noch gesagt. Und die Temperatur, wenn die unter 35 ist, sind alles so Kriterien, wo man sagt, zu einem
Trauma. Aber immer nach Trauma, das ist wichtig.
Immer nach Trauma, also ja.
Nicht, wenn
ja,
man jetzt
ja,
zu einem genau. COPD-Patienten kommt, muss man keinen Schockraum
auslösen. Genau, nicht, dass man beim COPD genau dann Schockraum auslöst. Ja, und das eben ran. Ich fand das cool. Ich hatte letztens einen Notfall mit der ärztlichen Leitung. Wir hatten einen Jugendlichen beim Handball, der hat sich ordentlich hier Schienbein, Wadenbein ausgerenkt und so weiter. War auch GCS nicht mehr ganz so ansprechbar, vor allen Dingen, weil wir nachher mit Kilanis Domicum dann nochmal.
War GCS nicht mehr ganz so ansprechbar?
Ja, nee, bei GCS nicht mehr bei 15 war, genau, sondern mittlerweile bei 13, 12. Ist natürlich jetzt nach diesen Kriterien jetzt noch nicht schockraumträchtig. Allerdings eben, der Fuß wurde immer dicker und wir haben tatsächlich einen kleinen Schockraum bei uns, heißt es kleiner Schockraum ausgelöst. Dort wird das Minimale, was man so an Ärzten braucht, dann eben rangerufen. Gerade bei Jugendlichen muss man da ja immer das Ganze ein bisschen anpassen und ansprechen. Und es wurde auch nicht gemeckert oder was gesagt. Ich fand das eher spannend, dass ich letztens in die Notaufnahme kam und alle Pflegerinnen und Pfleger mit diesen S3-Leitlinien da saßen. Und dann habe ich gesagt, Christian, hast du auch schon? Ich so, ja, reden wir demnächst drüber. Ja, wird spannend auf jeden Fall. Wir sehen uns öfter jetzt im Schockraum, weil sie sagen, das sind doch mal Kriterien, die man immer mal besieht.
Der Kern ist ja eigentlich, dass das unnötige Schockraumalarmierungen reduziert werden sollen.
Ja.
Ich meine, das mit dem C-Problem, das ist relativ interessant, mit der Herzfrequenz über 110. Hm. Also ich glaube, jeder nach einem VU, die aufgeregte Mutter oder so, hat eine Herzfrequenz über 110. Ist natürlich dann einzelfallabhängig. Interessant finde ich jetzt auch, dass es davon abhängt, was man prähospital gemacht hat. Also wenn man Tourniqui gelegt hat, dann muss man auch einen Schockraum auslösen oder sollte man einen Schockraum auslösen. Thoraxdrainage, okay, das sind natürlich Sachen, das versteht sich dann von selbst. Und jetzt so das Interessanteste ist ja, man versucht sich ja dann immer so über die Unfallmechanismus da lang zu hangeln. Und da war ja früher immer diese 30 km/h Grenze, die gibt's nicht mehr.
Ja, genau.
Also das ist einfach jetzt so Absturz aus über 3 Metern Höhe oder Verkehrsunfall mit Ejektion aus dem Fahrzeug oder Fraktur langer Röhrenknochen. Das sind die Indikationen. Also wenn jemand aus dem Fahrzeug geflogen ist oder aber aus 3 Metern abgestürzt ist, dann besteht eine Indikation. Aber diese 30 km/h Grenze oder Airbags ausgelöst, das ist genau. Nicht mehr relevant.
Es ist ja nicht so, dass ihr im Krankenhaus anruft und dann piepen plötzlich alle Telefone, sondern ihr sprecht immer noch mit einem Traumamanager oder mit einem Schockraummanager und der kann auch noch mit euch entscheiden, wie es denn jetzt vorangeht. Lösen wir jetzt hier wirklich einen Schockraum aus oder fahrt mal her, wenn er wirklich stabil ist. Also es ist wirklich so, dass ihr dort schon quasi eine kleine Anamnese macht mit dem und dem, das kurz schildert und dann wird immer noch entschieden. Also all das ist immer abhängig von dem, was ist da vorgekommen. Uns wurde, als wir in der Fortbildung jetzt gerade auch über die S3-Leitlinien geredet haben, einen Fall vorgestellt, wo zum Beispiel Notärztin sich gegen eine Intubation entschieden hat, aus gewissen Gründen. Also auch da gibt es ja mittlerweile, also es gibt immer schon S3-Leitlinien, aber die S3-Leitlinien haben sich auch dort ein wenig geändert, wann man intubiert beispielsweise, ne, beim SHT schwer, GCS unter 9, bei respiratorischer Insuffizienz, schweres Trauma, schweres Thoraxtrauma. Da sind überall so, vor allen Dingen, dass man auch sagt, der Standard ist jetzt Videolaryngoskopie. Das wird auch nochmal ganz spannend, weil bei uns ist es zum Beispiel nur auf den NEFs drauf. Aber klar, du sollst ja sowieso nicht endotracheal intubieren normalerweise als NFS. Dass der in jedem Tubus ein Führungsstab ist oder ein Bougie, ist bei uns schon Standard seit Jahren. Ne? Expiratorische CO2 soll immer mit an die Rapid Sequence Induction und so weiter. Das sind alles so Sachen, auch was den Stiffneck angeht. Gab es ja einige Sachen in der S3-Linie. Immer wieder eine Diskussion. Ne? Wann legst du es an? Stauung der Halsvenen und dergleichen. Hier hat man eben auch gesagt, bei Bewusstlosigkeit und Bewusstseinsstörungen natürlich immer mit SAT-Verdacht, ne? Neurologischen Defiziten, bei Schmerzen an der HWS-Säule, bei Traumaintoxikation, bei Extremitätentrauma. Und der eine oder andere wird ja sagen, okay, wo er das hört, das sind doch irgendwie so die Nexus-Kriterien. Also Nexus-Kriterien nutzt man ja normalerweise, um zu überlegen, ob man jetzt ein bildgebendes Verfahren macht. Und tatsächlich kommt das auch so ein bisschen daher. Und da sollte man eigentlich dann eben eine Zervikalstütze mit anlegen und das auch können. Ne? Möglichst darauf achten, dass es gut angelegt ist. Der Kopf darf sich nicht nach links, rechts, vorne, hinten bewegen, aber auch so, dass bitte keine Stauung entsteht. Das heißt, die Beobachtung, ob sich hier die Venen, die Halsvenen stauen, muss immer gegeben sein. Ne? Aber um das mal ein bisschen auszuräumen, wegen der Stiff Necks oder so, wann darf ich es anlegen, wann nicht, da hat man sich dann auch positioniert.
Ja, ansonsten, man soll aber nicht mit Stiff Neck intubieren.
Nein.
Man soll den Stiffneck lösen, genau, aufmachen und dann eine manuelle Immobilisation durchführen für den Zeitraum, wo eben die Intubation stattfindet. Beim Polytrauma, man soll darauf achten, dass der Patient normoventiliert ist, denn man hat herausgefunden, dass nur 31% der Fälle in Patienten in Schockräumen normoventiliert übergeben werden. Die meisten Patienten sind hyperventiliert. Genau.
Es ist ja auch immer wichtig, so, CO2 zu machen, expiratorisch, ne? Also.
Genau, und man soll aber sowohl PaO2 als auch, du kannst es ja tatsächlich vom Finger messen, du kannst aber ja auch vom Blut messen, man soll beides machen. Ja. Und,
wir müssen es da aber auch eine Arterie machen, ne? Und,
ja, im Krankenhaus ist es dann eher.
Genau.
Im Krankenhaus. Und, Schwerverletzte mit nicht beherrschbarer Blutung, das ist relativ interessant, sollen Volumen nur reduziert bekommen. Also wenn man jetzt einen Schwerverletzten hat, wo eine Blutung ist, die nicht beherrscht werden kann, dann soll man jetzt nicht 500 Milliliter ohne Ende auf der einen Seite reinlaufen lassen, weil man eben bewusst diese Hypotension halten möchte. Denn wenn natürlich der Druck gering ist, dann blutet es auch nicht so schnell. Wenn ich jetzt natürlich diesen Druck nach oben bringe, dann blutet es natürlich noch schneller. Deshalb soll man da wirklich das Volumen nur reduziert geben. Und grundsätzlich sagt man auch, ohne Volumenmangel soll man auch keine Volumentherapie machen. Genau. Das ist ganz klar.
Zu den
und
Kriterien.
Das fand ich relativ interessant. Das war nur so ein Satz. Zähne und Zahnfragmente soll man mitnehmen, wenn man die findet.
Wenn man sie findet. Ja, aber wenn sie da sind, klar. Ja, das sind so die S3-Leitlinien für uns jetzt im präklinischen Bereich. Da gibt es noch ganz viele für erste OP, also für den Operationsbereich, für den Schockraumbereich, für die Pflege, für die Notaufnahme. Könnt ihr euch alles mal durchlesen, aber das ist nicht unser Fachgebiet, unser Bereich, in dem wir jetzt rumpirschen sollen. Da sollten sich dann mal andere definitiv dran versuchen und das in irgendeinem Podcast zu machen. Wir machen Rettungsdienst und dabei bleiben wir auch. Haben euch da aber auf jeden Fall mal ein bisschen mit reingenommen und ansonsten könnt ihr es selbst durchlesen. Ne? Also wie gesagt, es gibt, du hast jetzt hier so eine schöne kompakte Fassung. Ich habe nochmal die 426 Seiten S3-Leitlinie.
Die habe ich mir auch durchgeschaut, aber für die kompakte Fassung kann ich jedem nur empfehlen, weil sind halt einfach die Kernmessages untereinander aufgelistet.
Ja, und man muss ja auch sagen, dass viele, viele Seiten Quellenangaben sind in diesen 426 Seiten. Also das kommt auch nochmal dazu.
Und in der langen Version wird quasi dann lediglich die Empfehlung noch einmal durch die verschiedenen Studien erklärt. Also warum diese Empfehlung so ist. Aber wenn man sich nur schnell einen Überblick verschaffen möchte, dann ist man da mit den kurzen gut dabei. Richtig. Genau.
Ja, in diesem Sinne sind wir schon wieder über einer Stunde Podcast.
Ja.
Hätte ich nicht gedacht. Die Zeit verging heute irgendwie sehr schnell.
Wie im Fluge.
Ja, auf jeden Fall.
Wie gut, wenn man
Fragen dazu, Anmerkungen, Diskussionen, ihr wisst ja, info@retterview.de. Was steht bei dir dieses Wochenende an? Ich habe ja noch Nachtschicht. Also jetzt am Sonntag habe ich wahrscheinlich meine letzte Nachtschicht für dieses Wochenende.
Was steht bei mir an? Ich gehe morgen Fußball spielen. Heute mache ich mir mal einen ruhigen.
Aha.
Und dann bin ich nächste Woche Samstag in Berlin bei der DRF. Die haben da 50 Jahre DRF.
Ach was.
In Berlin. und haben da wohl ein riesiges Dingens aufgebaut mit Hubschrauber und da wird ein ganz besonderer Hubschrauber enthüllt und da bin ich mal gespannt, was die da veranstalten.
Was du alles eingeladen bist. Ich saß letztens mit meinen Kollegen da, wir sind so deine Storys durchgegangen, jetzt ist der schon wieder auf dem Kongress. Mensch, der reist ja nur noch durch Deutschland hier.
Ja, letztens meinte auch jemand zu mir, was ich hätte ein Jetsetter-Leben. Also ich nehme das eher so wahr, dass ich quasi ständig nur an meiner Müdigkeitsgrenze kratze, weil man immer dann morgens und irgendwo hin, also das ist auch anstrengend. Aber ja, selbstgewähltes Schicksal auf jeden Fall.
Das ist so.
Ich fand es so lustig, bei dem Kongress jetzt saß ich jetzt im Programmkomitee, man will sich ja verjüngen. Und dann sitze ich da so und neben dir sitzt dann irgendwie, keine Ahnung, der Chef der Kinderklinik München, Vizepräsident vom Divi. Hi. Da sitzt dann irgendwie der Chef von der und der Uniklinik und ich denke mir, okay, was soll mein Beitrag hier sein?
Ich bin einfach nur da.
Richtig, einfach lächeln und winken. Das war meine Mission.
Hast du schon gesehen? Nee, ja. Ansonsten mal so noch ganz kurz privat gesprochen, bevor wir hier aufhören und so weiter. Ich bin ja gerade dabei, mich zu disziplinieren. Ja, ich kann es nur jedem empfehlen. Also Kalorien zählen ist sowieso immer sehr langweilig, aber ich habe tatsächlich so eine App jetzt gerade, die überwacht die ganze Zeit, was ich mache. Die erinnert mich auch immer, viel zu trinken und zu sagen, hey, das isst du jetzt bitte nicht mehr.
Hatte ich auch mal.
Hattest du die
mal? Ich glaube, die App hatte ich auch mal.
Ja, ich würde es jetzt nicht erwähnen, die zahlen ja noch nicht. Ich finde es auf jeden Fall gut, man merkt es sehr gut, sehr schnell.
Ich habe auch mal Intervallfasten gemacht, aber ich muss sagen, jetzt je mehr man unterwegs ist, das wirst du dann sehen, wenn wir in der Tournee sind, desto weniger kommst du zum Sport. Das nervt mich, aber wenn du dann immer so um 19 Uhr noch nach Hause kommst dann und am nächsten Morgen schon wieder um 6 Uhr raus musst, das ist halt dann schwierig. Also ich merke echt, gerade leidet irgendwie mein Sport ein bisschen, das finde ich schade.
Ich fand es nur schade, dass meine Kollegen, ich habe gestern mal tatsächlich nicht das normale Frühstück hier, Semmel und Käse und alles drauf und Butter, sondern es gab halt einfach ne, Müsli mit Bananen, Obst, den ganzen Krams und dann haben sie mich
Banane
gleich,
natürlich immer vorsichtig sein, aber ansonsten
am Tag.
Porridge, super Sache. Genau. Aber wie gesagt, ich bin ja mittlerweile auch noch so faul, ich schaff's ja nicht mehr diesen Porridge zu machen. Ja. Deshalb trinke ich mir jetzt neuerdings, ich habe jetzt was Neues, Saturo heißt das. Mhm. Das ist ganz gut.
Ja, und es muss nicht immer, also es klingt immer so, wie was ist der da? Mir schmeckt es, also ich esse auch das, was mir schmeckt. Achte darauf, dass es nicht Junkfood ist und den ganzen Mist und achte halt einfach nur darauf, dass ich unter meinen täglichen Kalorien bleibe, genügend Wasser trinke, damit der Darm ordentlich arbeiten kann. Und was soll ich sagen, mach das jetzt 1,5 Wochen, 5 Kilo schon abgenommen, man merkt es richtig. Naja, die Waage lügt nicht. Ja? Und habe einfach meine Klamotten ausgezogen, dann war es weniger.
Ja, genau.
Aber es ist wirklich schön und mal gucken. Ob wir dann, wenn wir uns das nächste Mal treffen, ob man das sieht. Du musst es ja beurteilen
genau,
können.
Stimmt.
Gut.
Stimmt.
In diesem Sinne, bleibt gesund, passt auf euch auf. Ich hoffe, das Wetter wird auch bei euch mal besser. Bei uns ist es immer noch sehr verschneit. Und wir
gestern hat es auch wieder geschneit bei uns, ja.
Ja, auf jeden. Wir hören und sehen uns.
Bis dahin. Ja, bis dahin.
Tschüssi.
Retterview.
Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster.
Mit 5 Sprechwunsch und Sammy Splint.